Zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, hatte der Dalai Lama mich eingeladen, den Großteil eines Tages mit ihm in seinen Privaträumen zu verbringen. Er wickelte seinen Schal ab und schlang ihn sich fest um den Unterleib. Dann legte er die Gebetsperlen auf seinen Schoß, steckte seine Gewänder unter die gekreuzten Beine und schob seine Armbanduhr ein bisschen hoch. Er streckte den Rücken, schaukelte einmal nach vorn und setzte sich aufrecht hin. Er war bereit, mit seiner Meditation zu beginnen. Mir kam der Gedanke, dass sich der Dalai Lama nicht sonderlich von einigen der Einsiedler unterschied, die ich in Tibet gesehen hatte. Die Einsiedler zogen sich in kleine Höhlen, hoch oben im Himalaya, zurück. Treue Diener brachten ihnen täglich ihre Nahrung. Ihre einzige Aufgabe, mit ihrer spirituellen Praxis weiterzukommen. Wenn der Dalai Lama auf seinem einen Quadratmeter großen Meditationskissen auf dem Fußboden saß, befand er sich in seiner persönlichen Klause, wenn auch einer gut ausgestatteten. Sein privater Raum, abgegrenzt durch den einfachen Schreibtisch und das kniehohe Holzschränkchen mit dem roten Ablagekorb, ist auf ein Kabäuschen reduziert, das nicht viel größer ist als eine Telefonzelle. Der Dalai Lama erreichte schon nach ein oder zwei Minuten einen Zustand tiefer Meditation. Er hatte die Augen geschlossen. Die Hände lagen auf dem Schoß und er ließ die Gebetsperlen rhythmisch durch die Finger gleiten. Nach einer Weile ließ er den Kopf hängen. Von Zeit zu Zeit strafften sich seine schlaffen Augenlider durch schnelle Augenbewegungen, so als würde eine große Murmel unter einem Handtuch vor und zurückrollen. Eine Stunde verging. Ohne seine Meditation zu unterbrechen, griff der Dalai Lama in ein Fach des Schränkchens zu seiner Rechten und schaltete ein Sony-Kurzwellenradio ein. Der BBC World Service ertönte nach den vier vertrauten Pieptönen. Es war 6.30 Uhr in Dharamsala, 13 Uhr in Greenwich. Die Hauptmeldung hatte das historische Treffen zwischen Ariel Sharon, dem israelischen Premierminister, und seinem palästinensischen Amtskollegen Mahmoud Abbas zum Thema. Sie trafen sich in Jerusalem, um den von den USA mitentworfenen, als Roadmap bezeichneten Friedensplan zu diskutieren, sagte die Sprecherin, und ihre Stimme hallte laut in dem ruhigen Meditationsraum wider. Das Treffen fand in Sharons stark bewachten Amtsräumen statt und Sicherheit war eines der Hauptthemen. Der Dalai Lama zeigte keinerlei Anzeichen, dass er zuhörte, aber sein Körper schien sonderbar angespannt zu sein. Er faltete die Hände und presste die Daumenkuppe fest gegen die Nase. Irgendwie wirkte er angestrengt. Es war, als könnte er, wenn er die Handflächen nur fest genug ans Gesicht presste, allein durch Willenskraft zu neuen, tieferen Einsichten gelangen. Noch immer meditierend, griff er nach seiner Sonnenbrille. Die Sonne war über der Daolardar-Kette aufgegangen und klares Morgenlicht strömte in den Raum. Er murmelte schnell noch ein paar kurze Gebete und schaltete dann das Radio aus. Der Dalai Lama erhob sich von seinem Meditationskissen und wechselte ins Wohnzimmer hinüber, einen wunderschönen, auf drei Seiten völlig verglasten Raum, der gut die Hälfte der zweiten Etage einnahm. Große lilafarbene Bougainvillea-Büsche schmückten draußen das Gebäude und ließen das in den Raum strömende Spätmorgenlicht weicher werden. Der Dalai Lama ging zum anderen Ende des Raumes und ließ sich hinter einem niedrigen Tisch mit Druckbögen buddhistischer Schriften auf einem Kissen auf dem Fußboden nieder. Ganz in der Nähe stand eine neue Tretmühle, das Geschenk eines deutschen Verehrers, vor einem wunderschön lackierten Buddha, der aus einem knorrigen Stück Baumstamm geformt worden war. Ich erkannte die unverwechselbare Figur sofort, denn ich war dabei gewesen, als Chen Chiobian, der Präsident von Taiwan, sie dem tibetischen Führer überreicht hatte. Ich stellte mir vor, dass der Dalai Lama, falls er Gebrauch von der Tretmühle machte, den Blick auf den Buddha richtete, so wie andere sich beim Trimmen ihre Lieblingssendungen im Fernsehen anschauen. Beim Lesen der Druckbögen schrieb er von Zeit zu Zeit Anmerkungen an den Rand. Nach etwa 20 Minuten stand er auf und ging zu einem Sessel in der gegenüberliegenden Ecke des Raumes. Ich folgte ihm und setzte mich diskret auf einen Stuhl mit gerader Rückenlehne, der ganz in seiner Nähe stand.